SRF 2 Kultur.
Er gilt heute als der Schweizer Nationalmaler, Ferdinand Hodler. Das war allerdings nicht immer so. Zwar hatte er schon zu seinen Lebzeiten riesigen Erfolg, aber international wurde er bisher wenig beachtet. Das ändert sich gerade. Die New Yorker konnten es schon entdecken, das Spätwerk von Ferdinand Hodler, und es gefiel ihnen ausgesprochen. Jetzt bekommen wir ebenfalls Gelegenheit, die späten Bilder von Ferdinand Hodler zu sehen, in der Fondation Bayerler in Rien. Barbara Wasting.
Spätwerk, das klingt nach letzten Dingen. Und natürlich ist es eine Erfindung der Nachwelt, die mit ordnender Distanz auf ein Werk zurückblickt. Trotz solcher Vorbehalte sieht der Kunsthistoriker und Hodler-Experte Oskar Betschmann ein verbindendes Charakteristikum von Hodlers Spätwerk.
Ich glaube, diese Beschäftigung mit dem Unendlichen, die sich ab 1915 intensiviert, das dürfte man vielleicht als ein Charakteristikum definieren.
Dieses Thema der Unendlichkeit hat Ferdinand Hodler auf verschiedene Weise angepackt. Einerseits in seinen symbolistischen Frauenfiguren, die er zu monumentalen Gemälden wie dem Blick in die Unendlichkeit komponiert und die sich in der Fondation Bayerler ein beeindruckendes Stelldich eingeben. Daneben pflegt er aber auch einen weitaus realistischeren Zugriff aufs Thema, nämlich in seinen berühmten Genfer Seelandschaften, die er allerdings zunehmend abstrakt darstellt. Damit bringt Ferdinand Hodler in seinem Spätwerk zwei Dinge zusammen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, sagt Oskar Betschmann.
Auf der einen Seite die ornamentalen Kompositionen und auf der anderen Seite der Realismus.
Und damit wird auch auf engstem Raum eine innere Spannung im Schaffen Hodlers sichtbar, der die rundherum entstehende Avantgarde sehr wohl wahrnahm und sich hier seinen eigenen Weg bahnte. Die Ausstellung in der Fondation Bayerler vertieft diese Lesart und setzt dabei vor allem auf eine Engführung der Motive. Und so findet man einen Saal mit den Selbstporträts Hodlers, die immer expressiver werden, und man findet neben der beeindruckenden Gruppe symbolistischer Frauen in Blau ein Kabinett mit den ergreifenden Sterbebildern der geliebten Valentine Godi-Darelle. Und vor allem findet man eine stattliche Zahl der besonders beliebten Landschaftsbilder Hodlers, thematisch geordnet, um auch hier die moderne, nämlich serielle Arbeitsweise des Künstlers zu betonen. Und so beginnt man sich zu fragen, warum Hodler immer noch nicht so berühmt ist wie etwa Klimt oder ähnliche Zeitgenossen. Oskar Betschmann hält eine lakonische Erklärung parat.
Es liegt daran natürlich, dass die ganze Welt mehr verliebt in Wien war und mehr verliebt in Venedig war oder Paris als in Genf.
Nachdem Hodler dem nationalen wie internationalen Publikum in den letzten Jahren in diversen Varianten schmackhaft gemacht worden ist, schlägt die Fondation Bayerler einen weiteren Pflock ein und macht Hodler auch für all jene genießbar, bei denen sein Tell, die brachialen Holzfäller und die Schlachtbilder eher Stirnrunzeln auslösen.
Die Filme des Österreichers Ulrich Seidel sind so radikal und kompromisslos, dass sie nicht allzu oft in den Schweizer Kinos zu sehen sind. An den Solothurner Filmtagen präsentiert der Regisseur selber seine beiden neuen Filme, Paradiesliebe und Paradiesglaube. Brigitte Hering hat den Regisseur zum Gespräch getroffen.
Ulrich Seidels Filme sind nicht einfach zu schauen. Man muss sie manchmal regelrecht ertragen. Denn Seidel schaut nicht weg, lässt seine Figuren ganz in ihren verzweifelten Rollen aufgehen, filmt minutenlang erniedrigende Szenen wie die einer sich selbst geißelnden Frau. Seidel schaut dorthin, wo es weh tut, beobachtet genau die menschlichen Abgründe. Und dabei zwingt er mit starren Kameraeinstellungen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch dann noch weiterhin zu schauen, wenn man sich im wirklichen Leben längst abgewendet hätte. Seine beiden neuen Filme sind Teil einer Trilogie, die drei Frauenschicksale erzählt. Warum stellt der Mann Ulrich Seidel diese suchenden Frauen ins Zentrum seiner Trilogie?
Für mich war es natürlich eine Aufgabe, über Frauen etwas zu erzählen als Mann und noch dazu über Frauen, die es nicht mehr ganz so leicht haben, zu Männern vielleicht zu kommen oder zu einer Verbindung zu kommen, die sie glücklich macht. weil sie nicht mehr den verordneten Schönheitsidealen entsprechen, vielleicht auch schon älter sind. Insofern sind diese Filme auch Filme über Körperlichkeit, über sozusagen das Diktat von unseren Medien, ein gewisses Schönheitsbild vorzuschreiben. Also es ist auch ein Blick natürlich zunächst einmal auf unsere Gesellschaft und auch über die Vereinsamung in unserer Gesellschaft.
Ulrich Seidels Filme sind keine einfache Kost, sie provozieren. Eine religiöse Gruppierung verklagte nach Uraufführung des Films Paradies Glaube das Filmfestival Venedig, den Regisseur und die Hauptdarstellerin wegen Gotteslästerung. Provoziert hatte eine Liebesszene der Hauptdarstellerin mit einem Kruzifix. Verstörung seines Publikums ist Programm für den Regisseur.
Ich möchte ja mitunter, nicht mit jeder Szene, aber mitunter auch Zuschauer verstören in dem, was ich zeige, in einem sehr positiven Sinne. Weil Verstörung heißt ja auch immer, dass ich dann mein Bewusstsein hinterfrage oder dass ich sozusagen versuche, das, was ich gesehen habe und was mir auch bleibt bei dem Film, für mich selber einzuordnen. Und das ist schon meine Absicht.
In Solothurn hat das Publikum endlich die Gelegenheit, sich von Seidels Filmen nicht nur positiv verstören zu lassen, sondern mit dem eindrücklichen, intensiven Kino aus Österreich auch den Regisseur Ulrich Seidel persönlich kennenzulernen.
Die Filme von Ulrich Seidel sind an den Solothurner Filmtagen zu sehen, wie gesagt, und diese dauern noch bis am nächsten Donnerstag. Eine große Zahl geistert gerade durch die Medien. 200 Millionen Franken, mindestens so viel hat, Schätzungen zufolge, Daniel Vasella, der scheidende Chef der Novartis, während seiner Managertätigkeit verdient. Exakte Angaben sind nicht möglich, unter anderem, weil ein Teil seines Einkommens aus Aktienoptionen besteht. Wie soll man sich den Wert dieser Summe plastisch vorstellen? Irin Grütter hat es versucht, 200 Millionen in ein Verhältnis zu Zahlen aus dem Kulturbereich zu setzen.
Eine 2, gefolgt von 8 Nullen. 200 Millionen sind doppelt so viel wie das, was der Kanton Bern pro Jahr für Kultur ausgibt. Mehr als dreimal so viel wie die jährlichen Kulturausgaben des Kantons St. Gallen und fast fünfmal so viel wie die des Tessins. Mit 200 Millionen hätte Daniel Vasella ein halbes Jahr lang sämtliche Ausgaben der öffentlichen Hand für Museen und bildende Kunst übernehmen können. Oder 8 Jahre lang die der Pro Helvetia für kulturelle Vorhaben. 200 Millionen braucht es, um 4 Jahre lang das Theater Basel zu betreiben, das größte Dreispartenhaus in der Schweiz mit Oper, Schauspiel, Ballett und 7 Bühnen. Damit hätte Vasella fast 6 Jahre lang die Ausgaben des Mikrokulturprozents für Kultur finanzieren können, fast 7 Jahre das komplette Tonhalleorchester Zürich oder während rund 60 Jahren die öffentlichen Beiträge an die Leseförderung. Und er hätte schätzungsweise 100 Jahre lang den Betrag übernehmen können, den die Novartis 2012 für Kultursponsoring ausgegeben hat, laut eigenen Angaben eine tiefe 7-stellige Summe. Genug der Vergleiche. Quantität sagt nichts über Qualität. Stimmt. Und doch sind es auch die Nullen, die Kultur von Unkultur unterscheiden.
Die Basel-Sinfonietta spielt in diesen Tagen eine Schweizer Erstaufführung. Anton Bruckners 9. Sinfonie in der Fassung mit 4 Sätzen. 4 Sätze? Da mögen sich manche wundern. Der Komponist starb doch, bevor er den 4. Satz vollendet hatte. So zumindest hört man die Geschichte bis heute. Aber stimmt sie auch wirklich? Roland Wächter über den Musikkrimi hinter diesem Werk.
Bis hierher kam er und nicht weiter. Das sind die letzten Töne, die der kranke Anton Bruckner im 4. Satz seiner 9. Sinfonie noch komponierte, bevor er 1896 starb. Die 9. Sinfonie blieb so unvollendet und wird seither mit nur 3 Sätzen aufgeführt. Die knappe Stunde Musik dieser 3 Sätze stelle ein vollgültiges Werk dar. Das behaupten die Advokaten dieser Praxis, den Finalsatz brauche es gar nicht unbedingt. Doch was stimmt überhaupt an dieser Geschichte? Der Dirigent Nicolaus Anoncourt, der alle Bruckner-Sinfonien dirigiert und die Quellen zur Neunten genau studiert hat, er sagt klipp und klar:
Bis Juni 1896 war der Finalsatz bereits komponiert. Komponiert heißt für den Komponisten in den Grundzügen so weit festgelegt, so weit erfunden, dass er nur mehr instrumentiert werden muss.
Da reibt man sich etwas die Augen. Der vierte Satz, fertig komponiert? Warum wird er dann nicht aufgeführt? Ganz einfach, weil heute die Partitur des Finales mindestens 5 Lücken aufweist. Und wie es zu diesen Lücken kam, ja, da wird es nun etwas kriminell in dieser Geschichte. Nicolaus Anoncourt äußert einen unschönen Verdacht, den er allerdings nur auf Umwegen über die Lippen bringt.
Die Seiten, die verloren gegangen sind, wurden Bruckner am Totenbett, in seinem Sterbezimmer lagen die noch da. Die waren vorhanden, wahrscheinlich sind sie heute noch vorhanden. Und Freunde haben die als Devotionalien mitgenommen, aber heute weiß man vielleicht gar nicht mehr, was man besitzt.
Und so schließt Anoncourt mit einem Appell an sein Wiener Publikum.
Vielleicht gibt es unter Ihnen einige Autographensammler. Schauen Sie in Ihren Beständen nach. Schauen Sie nach, die Seiten sind vorhanden. Vielleicht ist hier ein Finder und wir haben übermorgen den ganzen Satz.
Tatsächlich kam noch 2003 eine bis dahin unbekannte Skizze zu Bruckners Neunter ans Tageslicht und das muss ja auch nicht der letzte Fund gewesen sein. Solche Funde ermöglichen den Bruckner-Forschern ein immer genaueres Bild des letzten Satzes, seiner Entstehung und seines heutigen Zustandes. 4 von ihnen, die Musikwissenschaftler und Komponisten Samale, Philipp Skors, Mazzucca, sie haben in jahrelanger Arbeit den vierten Satz der Neunten rekonstruiert. Und diesem braucht es unbedingt. Eine Sinfonie, die Bruckner dem lieben Gott gewidmet hat, sie kann nicht mit dem verdämmenden, ja ganz wörtlich ersterbenden Schluss des dritten Satzes enden. Es braucht den vierten Satz, die Vision des Himmels, auch wenn diese Vision nun heute nicht zu 100% von Bruckner stammt. Dieser Ansicht ist auf jeden Fall auch Simon Rattle. Er hat als erster die rekonstruierte viersätzige Fassung des Werks vor einem Jahr mit den Berliner Philharmonikern aufgenommen.
Manchmal kann ein einziges Ereignis ein Leben komplett verändern. Das zeigt auch der Buchtipp von Susanne Sturzenegger. Er stellt den Roman Glückskind von Stephen Uli vor. Ein Buch, das traurig beginnt.
Traurig darum, weil sich die Hauptfigur aufgegeben hat. Arbeitslos, verwahrlost und einsam.
Wieder so ein Scheißtag. Hans D. macht den Wecker aus. Wenn er ihn nicht stellt, bleibt er einfach liegen. Manchmal den ganzen Tag. Wenn er ihn stellt, wie heute, hasst er seinen Wecker. Und er hasst sich selbst, weil er nicht hochkommt, weil er seine Wohnung noch immer nicht aufgeräumt hat, obwohl sie allmählich aussieht wie eine Müllhalde.
Essresten liegen rum, Fliegen setzen sich drauf, alles ist am Vergammeln. Es mieft und Hans D. sieht auch dementsprechend aus, ungewaschen, unrasiert, er stinkt und die Nachbarn gehen aus dem Weg. Nach draußen geht er nur noch für die Anträge beim Arbeitslosenamt oder um den Abfall zu entsorgen. Und dann passiert gleich noch etwas Trauriges. Im Abfallcontainer findet Hans ein Baby. Es lebt. Er handelt sofort. Das Kind braucht Wärme und etwas zu essen. Und seit langem übernimmt er wieder Verantwortung, tut alles, damit es dem kleinen Mädchen gut geht. Er räumt auf, putzt, wäscht, geht einkaufen, ordnet sein Leben. Hans rettet ein Leben und umgekehrt gibt die Sorge um das kleine Wesen seinem Leben wieder einen Sinn. Es ist eine wunderbare, märchenhafte und trotzdem realistische Geschichte. Es geht um die Kraft der Liebe. Stephen Uli, ein deutsch-bengalisch-spanischer Schriftsteller, schreibt in einer warmen, poetischen Sprache mit viel Empathie, aber auch nüchtern und nie kitschig. Glückskind ist ein Roman, der ein wunderbares Leseerlebnis bietet. Die Hauptfigur, am Anfang eher abstoßend, wird mit der Zeit immer sympathischer. In Rückblenden erfährt man mehr über das verputschte Leben von Hans und man wünscht ihm ein Happy End. Aber das kann es nicht geben. Die Nachbarn merken schnell, dass die Geschichte mit dem Enkelkind, das er hüten muss, nicht stimmt. Und auch die Polizei ist auf Spurensuche.
Hans schluckt. Er spürt, dass er die Wahrheit sagen muss. Er sieht, wie akribisch die Polizisten den Müll auseinandernehmen. Plötzlich denkt er an die vielen Windeln, die sich in dem Müllbeutel befinden, den er in der Hand hält. Windeln und Milchpulverbeutel für ein ganz kleines Baby und Verpackungen von Babystramplern, Babybodies, Babykleidern, Babyschnullern, Baby alles Mögliche.
Dann kommt noch die Frage, was ist Recht und was Unrecht? Wie endet die Geschichte? Was macht Hans? Er macht das Richtige, aber nicht das, was man jetzt vielleicht denkt.
Da darf man ja gespannt sein. Glückskind von Stephen Uli ist im Sezession Verlag erschienen.
Ein türkisches Gericht hat die Schriftstellerin Pınar Selek zu lebenslanger Haft verurteilt. Der türkischen Soziologin war vorgeworfen worden, 1998 an einem Sprengstoffanschlag auf einen Markt in Istanbul beteiligt gewesen zu sein. Die Vorgänge sind heftig umstritten, auch weil Gutachter einen Unfall mit einer Gasexplosion für wahrscheinlich hielten. Selek, die heute in Straßburg lebt, beschäftigt sich seit Jahren mit der Kurdenproblematik, mit der Minderheitenpolitik und den Geschlechterrollen in der Türkei. Die Schriftstellervereinigung PEN protestiert gegen die Gerichtsentscheidung und Menschenrechtler sprechen von einem politisch motivierten Verfahren. Der Deutsche Krimipreis 2013 geht an Merle Krüger. Ausgezeichnet wird die Berliner Autorin für ihren dritten Roman Grenzfall über eine rumänische Wanderarbeiterin, die in Deutschland den Mord an ihrem Vater aufklären will. Der Preis wird vom Bochumer Krimi-Archiv vergeben und ist undotiert. Und noch eine Meldung aus der Schweiz. Im Sommer bekommt das fusionierte Theater und Orchester Biel Solothurn eine neue Verwaltungsratsdirektorin. Carol Tussaud-Balif ersetzt Marcel Falk, der zum Kammerorchester Basel wechselt. Die neue Verwaltungsdirektorin ist ausgebildete Opernsängerin und Physikerin und arbeitet derzeit beim Bundesamt für Statistik.
In Deutschland war in den letzten Jahren öfters der Ruf nach mehr direkter Demokratie zu hören, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Bahnhof Stuttgart 21. Ob sich das Schweizer Modell auf andere Länder übertragen ließe, darüber denkt ein Artikel in der NZZ nach. Irin Grütter ist da aufgefallen.
Eignet sich die direkte Volksherrschaft auch für andere Staaten? Diese Frage geht ein Politikwissenschaftler nach. Leonhard Neidhardt, emeritierter Professor der Uni Konstanz, und er meldet einige Vorbehalte an. Zunächst macht er darauf aufmerksam, dass die Schweiz keine direkte Demokratie ist, wie gerne behauptet wird, sondern eine sogenannte halbdirekte Demokratie, denn auch wir haben ja auch ein Parlament, das Entscheidungen trifft. Der Autor findet Volksbeteiligung grundsätzlich sehr wünschenswert, glaubt aber nicht, dass das zwingend zu guter Demokratie führt, und er bezweifelt, dass das System übertragbar ist auf andere europäische Länder, weil er doch einige problematische Aspekte sieht. Zunächst, die Aufgaben des Staats werden komplexer, oft sind selbst Politiker bei der Entscheidungsvorbereitung von Expertisen abhängig und gerade bei Abstimmungen über komplexe Inhalte ist die direkte Volksbestimmung eigentlich eine Überforderung, schreibt er. Zudem müssen immer öfter Entscheidungen getroffen werden, die die nationalen Grenzen überschreiten, und dann vergleicht der Autor die Konkordanzdemokratie mit der Situation einer großen Koalition in Deutschland. Und die führt ja bekanntlich oft zur Blockade von Entscheidungen oder zu solchen, die keinen richtig glücklich machen. Weiter entscheiden bei der direkten Demokratie oft nicht betroffene Volksgruppen über Betroffene, wie damals beim Frauenstimmrecht. Die Tendenz ist grundsätzlich konservativ und auch die Interessen von Minderheiten kommen bei direkten Volksentscheiden oft zu kurz. Zu bedenken gibt Neidhardt weiter, dass vor der Abstimmung die Entscheidungsbildung von starken Akteuren geprägt wird, also von Verbänden, Financiers und Populisten. Kurz, direkte Mitwirkung des Volks ist gut und begrüßenswert, macht aber allein noch keine gute Politik aus.
So viel zu einem ausführlichen Artikel in der NZZ von heute Freitag. Dafür kurz und knapp ein Text in der Süddeutschen Zeitung über Multitasking.
Fazit, wir können es schlechter als wir denken. Nun kann man ja auch ohne wissenschaftliche Befunde zur Vermutung kommen, dass es keine gute Idee ist, am Steuer zu telefonieren. Doch interessant ist die Aussage einer neuen psychologischen Studie aus den USA. Sie besagt, dass gerade diejenigen am meisten multitasken, die am wenigsten dazu befähigt sind. Den Daten zufolge neigen impulsive Menschen, die sich leicht langweilen, zu Multitasking und sie überschätzen ihre Fähigkeiten dazu.
Am 25. Januar 1912 wurde der Komponist und Dirigent Witold Lutosławski geboren. Sein Initiationserlebnis hatte er 50 Jahre später beim Radiohören. Und dieses Erlebnis bringt ihn im Bruchteil einer Sekunde auf einen neuen Weg. 100 Sekunden Wissen von Benjamin Herzog.
Witold Lutosławski wäre heute weitaus weniger bekannt, hätte er 1960 am Radio nicht per Zufall Musik von John Cage gehört. Genauer, das Klavierkonzert von Cage. Befreite Klänge, Klänge, die dem Zufall überlassen sind. Diese Freiheit des Zufalls ist für einen Komponisten im sozialistischen Polen attraktiv und beängstigend zugleich. Was also tun? Lutosławski beschließt, einen neuen Weg einzuschlagen, einen Weg, der den Zufall zwar zulässt, ihn aber doch bändigt. Die sogenannte kontrollierte Aleatorik, kontrollierte Zufallsmusik. In seinem Streichquartett von 1964 weist Lutosławski jedem Spieler genau notierte Klänge zu. Was hat wie zu klingen? Nur wie es zusammen mit den anderen klingt, das ist dem Zufall überlassen. Die vier Spieler haben je ein Solo, das sie zwar gleichzeitig, aber nicht unbedingt immer gleich miteinander spielen. Und weil jeder seinen Part jedes Mal ein bisschen anders spielt, ist das Resultat Musik aus kontrolliertem Zufall. Für uns Hörer vom wirklichen Zufall nicht zu unterscheiden. Witold Lutosławski, 1994 ist er gestorben. Heute gilt er als Klassiker der Moderne und ist neben Frédéric Chopin und Krzysztof Penderecki der berühmteste Komponist Polens.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.